Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen ganz tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Bastian Schmidt-Bleicher.
Hallo Anna, grüß dich. Vielen lieben Dank für die Begrüßung.
Ja, danke schön, dass du da bist und der Einladung gefolgt bist. Wer bist du? Wir kennen uns aus einer gemeinsamen Podcast-Folge, aber für euren Podcast, den wir schon mal gemeinsam aufgenommen haben. Und du bist Geschäftsführer der Move GmbH. Kannst du gleich auch noch vielleicht zwei, drei Sätze sagen, was macht die Move GmbH? Und was mir aufgefallen ist bei dir, auch jetzt in Vorbereitung des Podcast-Interviews, du sprichst oder stehst für das Thema gesunde Arbeit und vor allen Dingen auch Social. Und da wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen, was denn da hintersteht und natürlich auch, welchen Einfluss hat das auch auf die Arbeitswelt, den Arbeitsschutz und wie hängen Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz eigentlich miteinander zusammen? Erzähl doch mal ganz kurz, wo kommst du her? Was macht die Move GmbH?
Ja, gerne. Viele Worte hast du da gerade gebracht, aber dafür bin ich auch bekannt, ganz viele Worte reden. Ich werde mich aber heute im Zaum halten und versuchen, ganz klar zu bleiben. Die Move ist marktführendes Unternehmen für gesunde Arbeit. Und wir sagen gesunde Arbeit anstatt dem vielleicht auch teilweise bekannten Begriff betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement, also BGF, BGM, weil man schon hört, das ist ein schreckliches Wortungetüm. Also BGM kann man auch tolle andere Abkürzungen finden. Ja? Bindegewebsmassage zum Beispiel oder solche Sachen. Und ich glaube, das hilft uns allen nicht weiter. Wir erleben aber, dass wenn man den Begriff gesunde Arbeit nicht nur nutzt, und da geht es gar nicht um Marketing, sondern auch versucht mal zu verstehen, dann sieht man, dass Gesundheit und Arbeit viel mehr ist als einfach nur ein Rückenkurs, Smoothies bei einem Gesundheitstag, oder aber auch elaborierte Führungskräftetrainings, sondern es geht um dieses Gesamtwerk. Und die Move selber sieht sich als Wegbegleiter für gesunde Arbeit und auch ganz bewusst Wegbegleiter und nicht Wegweiser oder sonst irgendwelche Spielchen, sondern wir glauben, dass wir Unternehmen auf ihrem Weg zu gesunder Arbeit begleiten müssen. Und das ist auch ganz normal, weil wenn ich mir so angucke, wie zum Beispiel Wirtschaftsprüfungen und Steuerberatungen arbeiten, dann muss ich fairerweise sagen, ich würde mir nicht zutrauen, für die Moves selber die Steuererklärung zu machen, sondern ich gehe zu einem Experten und lasse mich von denen auch begleiten. Also es ist ein Zusammenspiel. Und dann vielleicht letzter Satz, Thema Zusammenspiel. Ja, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, gesunde Arbeit gehört zusammen. Das kann man gar nicht voneinander trennen in meiner Welt. Es gibt sicherlich einzelne spezielle Ausprägungen und vielleicht kommen wir so ein bisschen von der Seite mehr der Fokus auf wirklich Gesundheit, Verhalten, aber eben auch, wie setze ich denn Verhältnisse so, dass Gesundheit gefördert wird, ja, dass aber auch Produktivität und Leistungsfähigkeit steigt. Und ich würde sagen, bei euch ist der Schutzbegriff noch immer ein großer Teil, aber so wie ihr modern Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz interpretiert, geht es eben nicht mehr nur um Schutz. Alles in allem, davon bin ich fest überzeugt, das gesamte Thema gesunde Arbeit, aber auch die neu aufkommenden Social-Kriterien aus dem Bereich ESG werden unsere Arbeitswelt nicht nur massiv verändern, sondern sie werden auch der entscheidende Faktor für Wertschöpfung sein in Zukunft. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten Minuten. Letzter Satz, 1,82 bin ich, wechselndes Gewicht, zwei Kinder habe ich und 42 Jahre bin ich alt. So. Achso, und ich habe Sport studiert, ja, wo ich übrigens immer wieder gefragt werde, wie kann man denn Sport und Wissenschaft zusammenbringen? Zum Beispiel so.
Sehr gut. Was ist denn, jetzt hast du schon so ein bisschen auch gesagt, was es alles nicht ist, ne? Also zum einen ist es auf gar keinen Fall heißes betriebliches Gesundheitsmanagement im besten Fall. Und es ist eben auch nicht der Smoothie und der Obstkorb und das eine Führungskräftetraining. Was ist es denn für euch? Also wie definiert ihr eben Kriterien auch für gesunde Arbeit? Wie gestaltet oder wie begleitet ihr eben auch die Unternehmen? Auf welchen Schritten? Was ist für euch?
Ich selber habe rund 180 Unternehmen begleitet beim Aufbau von gesunder Arbeit und die MOVE schließt pro Jahr weit über 1000 Projekte in diesem Thema ab. Mhm. Und natürlich kommt es davor, dass es sich doch mal um eine Einzelmaßnahme handelt oder um eine spezielle Intervention für Rückenerkrankungen, Bewegungsmangel oder. Aber wir haben im Laufe der Jahre, es gibt uns jetzt schon wirklich lange, also ganz original genommen seit 2006, GmbH-Gründung war dann aber erst 2012, das sind aber trotzdem schon ein paar Jahre, ja. Haben wir gelernt, dass es eigentlich 5 Erfolgsfaktoren für gesunde Arbeit gibt. Mhm. Und genau in diesen 5 Erfolgsfaktoren arbeiten wir zusammen mit den Unternehmen. Und es ist schnell erklärt tatsächlich. Das erste ist, gesunde Arbeit muss immer vom Unternehmensziel abgeleitet sein. Also es ist kein nice to have, es ist kein Benefit oder sonst irgendwas, sondern es gibt ein Ziel dahinter. Und wenn es nicht das Unternehmensziel selber ist, dann gibt es mindestens mal eine Personalstrategie und auch die hat Ziele. Das heißt, alles, was ich im Bereich gesunde Arbeit tue, muss auf diese Personalstrategie einzahlen. Mhm. Das zweite ist, es geht um das Thema Prozesse. Da ist was, wo ich finde, wo sich Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und gesunde Arbeit wahnsinnig gut miteinander ergänzen. Mhm. Es geht nicht darum, mal einen Gesundheitstag zu machen, sondern ich muss es schaffen, gesunde Arbeit in die Arbeitsabläufe und Arbeitsprozesse zu integrieren. Einfaches Beispiel, ich arbeite in der Produktion, habe 7 Arbeitsschritte, mal angenommen, dann muss ich diese Arbeitsschritte untersuchen und muss sie unter Umständen um gesundheitsförderliche oder ausgleichende Themen ergänzen. Das gibt es auch im Dienstleistungsbereich, wenn wir über Callcenter reden. Wie werden denn überhaupt Dinge getaktet, sodass sie gesundheitsförderlich gestaltet sind und Menschen nicht langfristig zu stark beansprucht oder belastet werden? Dritter Punkt. Ich muss die relevanten Zielgruppen treffen und das ist mein Lieblingsbeispiel. Jeder kennt sie noch, die gute alte Laufgruppe. Ich habe persönliche Erfahrung gehabt, ich habe mal eine Laufgruppe in einer großen Bank geleitet, die wir 10 Jahre auch exklusiv betreut haben. Das gehörte halt da so ein bisschen mit dazu.
Ja, okay. Also du bist quasi mit denen tatsächlich laufen gegangen dann auch.
Ich bin mit denen laufen gegangen und mein Problem ist, ich habe immerhin Sport studiert, aber 5 von denen sind Marathon gelaufen. Und die 2 anderen
halt nicht in 5 Stunden, ne?
Genau, und ich nicht. Also man sagt so schön, Katholiken nicht katholischer machen. Ja? Also du triffst nicht die relevante Zielgruppe. Mit
haben die dich trainiert dann am Ende des Tages?
Also sie haben mir auf jeden Fall Einsicht gelehrt, dass ich mehr laufen gehen sollte. Also die Thematik ist, wenn ich ein Unternehmensziel habe oder eine Personalstrategie habe, dann muss ich die Zielgruppen, die diese Personalstrategie beeinflussen, eben auch einfach definieren und darauf angepasste Ableitungen treffen. 4. Punkt, betriebswirtschaftlicher Nachweis. So ticken deutsche Unternehmen, eigentlich alle Unternehmen auch noch immer. Was kostet's? Was bringt's? Ja. Das Interessante ist, ganz, ganz selten wird das mal mit normalem betriebswirtschaftlichen Denken und Managementdenken angegangen und auch wirklich Kennzahlen erfasst, wo man sagt, ja, das sind Kennzahlen, die leisten einen Wertbeitrag zum Unternehmen. Wir machen das, wir nennen das Value on Investment. Man kann das auch ausrechnen. Es gibt genügend Datenlage. Und bitte weg von Teilnehmerfeedback. Ich fand super gerne wieder. Das ist wichtig, das kann man auch machen. Aber wir wollen auch wissen, was hat es wirklich gebracht? Mhm. Wenn ich diese 4 Punkte nehme und in ein ganzheitliches und nachhaltiges System gieße, dann muss ich das System nur so gestalten, dass es auch funktioniert, wenn es mal eingeschränkte Ressourcen gibt. Denn unsere Erfahrung zeigt, gesunde Arbeit wird eingeführt, wenn es Unternehmen richtig gut geht. Mhm. Und wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann werden sie das auch ganz schnell wieder abschaffen. Also wenn ich bis dahin dann nicht auch wirklich sauber aufgebaut habe, dann falle ich einfach direkt wieder runter. Das ist übrigens auch das Schlimmste, was man Menschen dann antun kann. Also es läuft eh nicht gut in der Firma. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall nochmal das Thema Gesundheit weg. Dann kann ich eigentlich auch gleich kündigen. Das ist leichter heutzutage. Mhm.
Ja, okay, spannend. Ja, ich glaube, gerade auch der letzte Punkt ist ein Thema, der wird viel zu, also letzter Punkt und aber auch das Thema Strategie, ne? Also Zielstrategie, das machen wir also im Arbeitsschutz eben auch viel zu wenig und viel zu selten, ne? Wir schauen immer einmal rückblickend drauf, wie viele Arbeitsunfälle haben wir, aber dass wir auch gemeinsam strategische Ziele setzen und auch dann überprüfen anhand von Zahlen, haben wir diese erreicht, ne? Und was hat es am Ende des Tages gebracht? Das ist auf jeden Fall etwas, was im Arbeitsschutz auch viel zu selten und viel zu wenig gemacht wird. Und dann wiederum die Akzeptanz da dran hängt. Ne? Wie viel Budget machen wir dafür frei? Lohnt es sich? Rechnet es sich? Ne? Da könnten wir uns das Leben, glaube ich, an vielen Stellen ein bisschen leichter machen. Ja.
Das ist genau so. Aber genau deswegen nehmen wir diese 5 sehr einfachen Schritte, weil sie tatsächlich Unternehmen auch dazu befähigen, dann eigenständig dieses Thema gesunde Arbeit wirklich zu implementieren und zu nutzen. Mhm. Und damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Weit über 300 Unternehmen schon nach diesem Muster auch betreut, haben auch Benchmarks, weil man teilweise dann natürlich auch die Fragestellung, ja, was sagen Sie mal, hier 50 Kilometer weiter, was machen die eigentlich? Mhm. Ja, und dann gehört das auch irgendwo ein bisschen mit dazu, mal zu sagen, ja, also je nach Ihrem eigenen Unternehmensziel sollten Sie vielleicht anfangen, was zu tun. Ja? Mhm. Oder aber eben auch, wissen Sie was, in Wirklichkeit ist das, was Sie hier tun, schon sehr, sehr gut. Ja. Auch das haben wir. Ja? Also gesunde Arbeit stirbt auch manchmal daran, dass es überprofessionalisiert wird und dann irgendwie nur noch 5 Menschen und ein Toastbrot interessiert. Und das hat dann auch keinen Sinn. Ja, also sehr, sehr schwierig. Was ich noch sagen wollen würde, weil du das ganz richtig gesagt hast, Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz, also Teil von so einer strategischen Analyse ist natürlich trotzdem, die gesetzlichen Vorschriften wirklich zu erfüllen. Ja, also Legals first. Aber was kommt danach? Und zu welchem Zweck erfülle ich eigentlich diese Vorschriften? Dann wird es spannend. Ja.
Ja, weil in der Regel machen die schon Sinn an vielen Stellen. Ne? Es ist zwar nur die Basis, aber auch die sind oftmals natürlich auch schon mal ganz sinnvoll zu erfüllen.
Absolut.
Ja, lass uns gerne mal einsteigen zum Thema neu aufkommende ESG-Kriterien. Ich bin mir sicher, dass die Zielgruppe, die auch hier zuhört, da jetzt noch nicht ganz so im Thema vielleicht auch drin ist. Vielleicht kannst du uns einmal abholen, was steckt denn eigentlich dahinter? Und was hat das denn jetzt auch mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz zu tun?
Ja, gerne. Also es gibt 2 Stoßrichtungen. So oder so, ich glaube, entscheidend sind die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals, die von der UN beschlossen wurden. Das sind 17 Ziele, wo man sagt, damit gestalten wir die Welt nachhaltiger. Und die Umsetzung dessen, ja, hat sich dann eigentlich ergeben, als also Länder darüber nachdenken mussten und auch sowas wie die EU darüber nachdenken musste, wie kriegen wir denn das jetzt eigentlich umgesetzt, die ganze Nummer? Und dann geht es sehr schnell in, okay, wir müssten vielleicht Gesetze dafür schaffen. Ist passiert. Ja? Und gleichzeitig haben wir gesagt, wir können das nicht aus unserem normalen Haushalt finanzieren. Das schafft der staatlich finanzierte Haushalt sozusagen, schafft das nicht, auch nicht der EU-Haushalt. Also müssen wir Finanzströme, private Finanzströme so beeinflussen, dass sie in Nachhaltigkeit investiert werden. Und das haben vielleicht der ein oder andere mitbekommen. Es war ein großer Boom, der vor 3 Jahren begonnen hat. Das waren ESG-Investments. Also große Investoren haben gesagt, wir investieren fast nur noch ausschließlich ab jetzt in Unternehmen, die sogenannte ESG-Kriterien erfüllen. ESG-Kriterien, Environment, also Umwelt, Social, das ganze Soziale, und Governance, Unternehmensführung, und zwar unter Nachhaltigkeitsaspekten. Das bedeutet auch Menschenrechte, Good Governance, diese ganzen Spielchen. So, jetzt hat die EFRAG, wir müssen nicht Bullshit-Bingo-Wörter spielen, aber EFRAG ist quasi der Ausschuss in der EU, hat vor langer Zeit angefangen, vor 2 Jahren, 3 Jahren, ein Papier auszuarbeiten, wo quasi Reporting-Standards drin definiert sind, wie Unternehmen ab einer bestimmten Unternehmensgröße ihren Nachhaltigkeitsbericht in Zukunft anzufertigen haben. Und das hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir heute unter Nachhaltigkeitsbericht kennen. Ja? Aber null. Also wenn das Thema Gesundheit früher vielleicht eine Seite hatte und zwar irgendjemand glücklich ist mit so einem Smoothie-Glas drauf, dann können wir heute mal davon ausgehen, so gute 30 Seiten wären schon angebracht, um die Social-Kriterien darzustellen, wo auch Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Gesundheitsschutz mit integriert ist. Dieses Rahmenwerk nennt sich ESRS, ja, Kann man übrigens auch so googeln, kriegt man sofort ganz tolle Treffer. Und ansonsten gibt es eine Verordnung, die vorschreibt, dass dieses Standardrahmenwerk verwendet wird, das ist die CSRD. Mhm. Um es einmal kurz zu machen und nicht weiter in die Abgründe reinzugehen. Am Ende des Tages ist es so, die meisten Unternehmen in Deutschland werden erst grob ab dem Jahr 2025 betroffen sein. 2024, erstes Berichtsjahr nach diesem Standard, sind große börsennotierte Unternehmen etc. Aber, und jetzt kommt der Pferdefuß, dieses S ist eingeteilt in, also Social, ja, ist eingeteilt in S1 bis S4. S1, Own Workforce, die eigenen Mitarbeitenden. Was muss ich für die machen? S2, und darum geht's, Workers in the Supply Chain. Und jetzt kennen du und ich eigentlich schon die Auswirkungen, weil wenn bei uns ein großer Automobilhersteller, ein großer Logistiker oder einer von unseren, also weit über 600 Kundenunternehmen, logischerweise die ESG-Kriterien umsetzt und umsetzen muss, aus finanziellen Gründen, weil Kunden von ihnen das verlangen oder es wird auf jeden Fall Pflicht sein, dann wird er automatisch sagen, ihr arbeitet in unserer Lieferkette, liebe Leute.
Ja.
Ihr müsst diese Kriterien bitte auch umsetzen. Und deswegen ist viel früher als die meisten Unternehmen das denken, auch der komplette Mittelstand mit betroffen, mit etwas mehr Karenzzeit darin. Und diese Kriterien, nehmen wir mal nur Own Workforce, also S1, beinhalten eben nicht nur die Standards, also eine Geschlechtsverteilung, wie viel Vollzeiten, wie viel Teilzeiten, Arbeitssicherheitsumsetzung, was es alles erfüllt, sondern da sind auch ein paar ganz schön prekäre Sachen drin. Wellbeing zum Beispiel. Ja, also ich würde mal behaupten, wenn man es eng nimmt und sich S1-Kriterien komplett anguckt, dann sind 2/3 aller dieser Kriterien entweder mit Gesundheit assoziiert oder von Gesundheit dominiert. Und wenn ich dazu angucke, wer wohl Own Workforce managen wird, nämlich HR, dann weiß ich jetzt schon, da trifft zu wenig Kapazität auf eine Anforderung, die schlichtweg nahezu unerfüllbar ist, weil Daten generiert werden müssen aus dem Unternehmen heraus. Die hat dieses Unternehmen unter Umständen gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass dieser, das ist ja gar kein Gesetzentwurf mehr, das ist schon durch, das ganze Thema läuft. Das wird das Gesamtthema gesunde Arbeit in Deutschland radikal verändern. Ich muss sagen, ich weiß, viele Menschen schimpfen da wahnsinnig drüber. Ich bin ein glühender Befürworter dieser ESG-Kriterien. Ich akzeptiere komplett, dass das für viele Unternehmen wahnsinnig schwer wird, sehr viel Arbeit wird. Aber wenn wir mal unter dem Thema Nachhaltigkeit da drauf schauen, dann ist der EU da ein wirklich großer Wurf gelungen. Und das Spannende ist, kommen wir zurück zum Thema Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz, wenn man sich die Vorgehensweisen anschaut, die auch in den Papieren drinstehen, dann sieht das so aus, als hätten führende Arbeitsschützer das entworfen. Also ich muss Risiken analysieren, ich muss die Risiken dokumentieren, ich muss Handlungsableitungen darauf treffen, ich muss eine Evaluation dieser Handlungsableitungen durchführen und das alles muss ich auch entsprechend berichten. Und wenn ich das nicht tue, kriege ich vielleicht von irgendwem irgendwo irgendwann mal eine Strafe. Das mag sein. Das ist gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, was machen die Kunden mit einem, wenn sie sagen, wo sind die Kriterien? Was machen die Investoren, die sagen, tut mir leid, können wir nicht mehr investieren. Keine Erfüllung der ESG-Kriterien. Ja. Also es ist gelungen, eine echte Transformation in Gang zu bringen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Was denkst du, wie wird das jetzt kommen? Also es ist unaufhaltsam, ne?
Ja, es ist da.
Es ist durch, es ist wahr, es ist die Realität.
Genau. Also im Moment erleben wir bei vielen Unternehmen auch verständlicherweise große Irritation, weil es ist tatsächlich nicht endgültig erklärt und geklärt, wie macht man das. Also es gibt keine konkrete Anleitung. Und es liegt auch daran, dass die EFRAG und dieser ESRS gar nicht so weit gegangen sind. Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil es Handlungsspielräume ermöglicht. Ja. Aber wie so häufig, wäre es halt so schön, ich hätte ein Rezeptbuch, das mache ich auf, dann mache ich das, dann kann ich einen Haken drunter machen, dann ist fertig. Das ist nicht so, sondern ich muss wirklich meinen Weg innerhalb der Leitplanken, die ganz bestimmt gegeben sind, nutzen. Wir persönlich empfehlen eigentlich folgendes Vorgehen. Viele Unternehmen haben Ansätze oder bereits bestehend ein integriertes Managementsystem, IMS. Da finden sich ganz oft auch die Arbeitsschutznormen etc. drüber. Ich bin der Meinung, man sollte das mit einem sogenannten NMS, einem Nachhaltigkeitsmanagementsystem, gibt es sehr einfache und auch gute, ergänzen, auch in die anderen Normen, in die anderen ISOs einfließen lassen. Und dann habe ich einen Großteil der vorgegebenen Reportings eigentlich schon erledigt. Immer unter der Voraussetzung, dass dieses IMS nicht einfach nur nett irgendwo als Zertifikat hängt, sondern auch wirklich funktioniert. Der schwierigste Teil sind die Handlungsableitungen, die zu treffen sind, und gleichzeitig das in Kennzahlen auszudrücken. Dafür gibt es eine Vorlage, zum Beispiel den sogenannten GRI, Global Reporting Initiative. Für jeden, der das hört und keine Ahnung hat, was das ist gar nicht schlimm. Ja, da kann man mal seinen Menschen aus dem Bereich Finanzen fragen. Der kennt diese GRI für gewöhnlich schon. Dort ist auch ein Block Soziales vorgesehen. Das kann man machen. Was ganz entscheidend ist, und damit beginnt alles, man macht als allererstes eine Stakeholder-Analyse, also wer ist eigentlich betroffen? Und als nächstes eine sogenannte Wesentlichkeitsanalyse. Und da ist das Besondere, dass ich abzuprüfen habe, was für Auswirkungen erzielt mein Unternehmen nach außen und was für äußere Einflüsse wirken auf mein Unternehmen ein. Inside out, outside in Perspektive, so nennt sich das. Und diese Wesentlichkeitsanalyse, die ist der Kern jeglicher Nachhaltigkeitsstrategie mittlerweile. Und da werden wir in den allermeisten Unternehmen in Deutschland feststellen, so wie wir bisher mit dem Thema Personal umgegangen sind, können wir das nicht weitermachen, denn vielleicht ist Personal ja doch einer der wichtigsten Stakeholder für unseren wirtschaftlichen Erfolg.
Okay. Und es ist ja, also es sind ja auch einfach Themen, die dann neu auf die Unternehmen zukommen. Also die wenigsten Unternehmen beschäftigen sich heute mit Wellbeing etc., was da alles noch mit dranhängt. Das sind ja auch einfach Themen, wo auch heute, würde ich mal behaupten, noch ganz, ganz viele Kompetenzen auch in den Unternehmen fehlen, um das überhaupt abzufangen und anzustoßen in diese Richtung. Ne? Was glaubst du, wie wird das funktionieren oder wie kann das funktionieren? Wird das hauruckmäßig, ich sag mal, sich dann irgendwie entwickeln und man macht irgendwie erstmal ein bisschen was und guckt dann hinten heraus, wie es läuft? Oder was glaubst du, wie sich die Unternehmen da auch in Zukunft aufstellen werden, um diese Themen auch zu bearbeiten? Wir haben heute Unternehmen, die sagen, Wellbeing brauche ich nicht. Also hier ist Arbeit, Arbeit und Leben und gut ist.
Also wir haben ja mehrere Trigger, um ehrlich zu sein, die dieses Thema und das Thema gesunde Arbeit im Allgemeinen übrigens wahnsinnig mediieren, also stark beeinflussen gerade. Fachkräftemangel ist das eine Beispiel. Ja. Immer mehr Menschen studieren, das ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Es gibt immer weniger Auszubildende und immer mehr offene Ausbildungsstellen. Alles in allem haben wir dazu noch die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt in die Rente gehen, dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wir haben, glaube ich, auch durch Corona durchaus einen Mindchange bekommen bei Arbeitnehmenden, wo man sagen würde, ja, die machen, glaube ich, jetzt auch nicht mehr alles, um ehrlich zu sein. Und also alleine das schreit danach, dass Unternehmen ihre grundsätzliche Personalstrategie überdenken müssen, wenn sie tatsächlich noch in den 90er Jahren festhängt. Ja? Also mit, wir können ja meinetwegen gucken, dass wir hier Unfälle verhindern. Und
Obstkorben stellen.
Genau, machen wir Obstkorb. Bei uns gibt es auch kostenloses Wasser. Also das ist, die Zeiten sind vorbei. Ja? Und da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Ich glaube, dass Unternehmen in den nächsten 5 Jahren nur dann überlebensfähig sind, wenn sie es wirklich schaffen, sich darauf zu konzentrieren, dass die eigentliche Wertschöpfung in ihrem Personal liegt, nicht in ihren Produkten. Und es gab einen spannenden Artikel, leider kann ich das nicht mehr richtig zitieren. Den habe ich schon vor 6 oder 7 Jahren gelesen. Und da stand, der hatte den Titel, die letzte Ressource. Und ich dachte mir so, oh, was heißt das denn jetzt? Hier seltene Erden oder was? Ja, aber die letzte Ressource sind natürlich, und das stimmt, Mitarbeitende. Mhm. So viele Prozesse, Produktionsprozesse etc. sind schon dermaßen optimiert in Unternehmen. Aber was tun wir denn, um unseren Umgang mit Personal zu optimieren? Also das ist wenig bis gar nichts. Wir erfüllen so Grundlagen des Arbeitsschutzes, ja, und vielleicht auch grundlegende moralische Ansprüche, die man hat. Aber wir tun nichts dafür, die Leistungsfähigkeit von Menschen zu erhöhen. Wir tun nichts dafür, die Produktivität signifikant zu erhöhen, indem wir ihnen die Möglichkeiten geben, die Produktivität zu erhöhen. Ich sehe eine Rückkehr aus Homeoffice und Konsorten, ja, mit teilweise abstrusen Aussagen von Unternehmen. Ich werde jetzt keinen Namen dazu sagen, aber die Regel, die sie eingeführt haben, man darf 2 Tage Homeoffice in der Woche machen, aber nicht montags und freitags. Ich meine, das ist eine Bankrotterklärung an das Vertrauen gegenüber Mitarbeitenden. Das kann man nicht anders sagen. Und da nützt uns dann gesunde Arbeit auch nur noch relativ wenig, um ehrlich zu sein. Ja. Also auf deine Frage, wie wird das sein? Wir haben massive Präventionsbemühungen des Staates, die Krankenkassen, denen stehen 242 Millionen Euro pro Jahr Förderung zur Verfügung, um Unternehmen im Bereich betriebliche Gesundheit zu fördern. 2022 oder 2021, ist es eigentlich egal, ist ungefähr gleich geblieben, muss man jetzt sagen, erschreckend, es waren ungefähr 21.000 Unternehmen, die gefördert wurden von diesem Geld.
Okay. Ach,
wir haben aber 3 Millionen Unternehmen in Deutschland und wenn wir die Einzelunternehmer rausnehmen, dann bleiben es trotzdem irgendwo mindestens mal so 800.000, die bezugsbedürftig wären. Und ich will kein Krankenkassenbashing machen, weil das unfair ist in diesem Fall. Ja. Unternehmen wissen nicht, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Mhm. Sie wissen nicht, welche Möglichkeiten gesunde Arbeit bietet. Sie wissen aber übrigens auch nicht, welche Möglichkeiten moderner Arbeitsschutz bietet. Also was das für extreme Hebel bringen kann, bei geringsten Investitionen, um ehrlich zu sein. Ja, es ist kein Problem für 1,5 Millionen eine neue Anlage irgendwo reinzustellen, aber es ist ein Riesenproblem, 20.000 Euro für gesunde Arbeit auszugeben. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht.
Ja, was beschreibt halt die Realität, ne?
Ganz aber man kann es, aber man kann es rechnen. Die Bundesanstalt für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin gibt, ich glaube, im jährlichen Turnus eine super Statistik raus, nämlich die Bruttowertschöpfungsverluste aufgrund von Fehlzeiten.
Ja.
Wir reden nicht von Krankheitstagen, wir reden von Fehlzeiten. Ja. Ja? Und also ich kenne gar keinen Wert unter 380 Euro pro Tag. Und jeder BWLer, der jetzt hier vielleicht zuhört oder sonst irgendwas, kann sich das ja mal grob ausrechnen, was das bedeutet. Das sind Summen, die da drin stecken. Ja. Diese Performance schaue ich mit keiner Aktie auf der ganzen weiten Welt.
Keine Chance. Ja? nutzen wir auch gerne für.
Genau.
Ja, genau. Weil das ist einfach wirklich, das ist ja eine ganze Menge an Geld auch.
Ja. Genau. Also, wie wird das sein?
Spannend,
Spannend. Unternehmen werden Hilfe brauchen, Hilfe suchen müssen, werden auch sicherlich mutig mal outsourcen müssen. Und das ist, also ich bekräftige es, das ist vollkommen in Ordnung. Man muss nicht immer alles komplett aus der eigenen Fertigungstiefe machen. Ja. Und sollten aber darauf achten, dass sie dabei trotzdem das schaffen, das in ihre Prozesse und ihre Arbeitsabläufe zu implementieren.
Ja.
Dann wird das auch von ganz alleine deutlich besser werden und laufen und ist auch nicht so ein Einmaleffekt, den man da reinbringt.
Ja.
Aber alles in allem wird es als allererstes mal eins, verdammt viel Arbeit, vor der man den Kopf nicht mehr wegtun kann.
Ja, für alle. Also egal jetzt, ob Angestellte, Fachkraft für Arbeitssicherheit, ne, oder ihr als Beratungsunternehmen, ne, da kommt noch eine ganze Menge. Jetzt hast du in unserem Vorgespräch, ich würde einmal gerne noch auf ein zweites Thema auch mit dir gemeinsam draufschauen, gesagt, ihr betreut um die 23.000 Azubis. Und da ihr bei der Move GmbH eben gerade auch beim Thema soziale Arbeit auch auf die unterschiedlichen Zielgruppen schaut, ist natürlich gerade diese Generation Gen Z oder wie, können wir gleich mal drüber sprechen, wie sie heißt oder wie sie auch nicht heißt. Aber diese Azubis, die ihr eben auch betreut, was ist das für eine Zielgruppe und wo siehst du da auch Chancen oder Herausforderungen für uns in der Arbeitswelt, über die wir jetzt gerade ja auch schon an ganz vielen Stellen gesprochen haben? Ne? Weil am Ende des Tages sind das natürlich diejenigen, die die nächsten 30, 40, 50 Jahre dort in den Unternehmen auch Produktionsprozesse machen, produzieren, Wertschöpfung betreiben, ne? Und die es genau zu den Themen ja auch abzuholen gilt.
Ja, und in Ergänzung, schreckliches Wort, also gleiches Wort wie Humankapital, ja, aber es ist die Arbeitskraft, die Unternehmen in den nächsten 30 bis 40 Jahren zur Verfügung steht. Hm. Punkt. Also es ist ein bisschen wie beim, jetzt mal ganz blöde gesagt, und ich will das nicht vergleichen, aber es ist ein bisschen wie beim Kochen. Ja, also wenn ich die letzten Tomaten irgendwie beim Lidl, die so halb zerquetscht unten noch in der Kiste lagen, bekomme, dann kann ich nur das damit machen. Und es soll überhaupt nicht heißen, dass diese Gen Z das ist. Was ich sehe, ist, wir haben einen richtigen Clash of the Cultures, einen richtigen Kulturkampf, der jetzt gerade losgegangen ist. Vielleicht erstmal zu diesem Generationsbegriff. Das ist schwierig. Also es gibt diese Einteilung Generation X, Y, Z, ja, Z. Ganz neu dann übrigens kommt Alpha, ja. Ich erinnere an die Alpha Kevins, aber wie auch immer. ich finde es ziemlich schwierig, Menschen in einen Rahmen zu packen und zu sagen, naja, so haben sich jetzt ein paar schlaue Sozialwissenschaftler überlegt, dass die so sind, ja, und deswegen behandeln wir die jetzt so. Das klappt nicht. Also in einer Welt, in der Individualität immer mehr kommt, die im Übrigen auch von genau dieser Generation Z wahnsinnig gefordert und eingefordert wird und übrigens mit Recht eingefordert wird, ja, kann ich auf keinen Fall mit einer Pauschalierung antworten. Das ist halt falsch. Das Geheimnis in der Betreuung der Auszubildenden ist, dass wir gesagt haben, wir wissen, dass Gesundheit ein relevantes Thema für diese Zielgruppe ist. Ja, eigentlich für jeden, aber diese Zielgruppe legt dort auch nochmal verstärkten Wert. Gibt es auch Studien zu drauf. Ja. Und gleichzeitig haben wir gesagt, aber bitte nicht die Nummern, die man irgendwie früher mit Auszubildenden gemacht hat. Ne? Also so blöde Teamspiele. Üben wir noch ein bisschen Ergonomie. Das gehört da alles mit rein. Aber es geht vor allem darum, mal zu erfragen, was interessiert euch eigentlich? Worum geht's euch wirklich? Ja? Und das sind hochinteraktive Menschen. Sie müssen in der richtigen Sprache angesprochen werden, nämlich in ihrer Sprache und in ihrer Welt. Und das ist auch genau der Grund, warum wir genau solche Referentinnen und Referenten einsetzen, die diese Sprache auch tatsächlich sprechen können. Und ich sag mal so, mir würden die Auszubildenden wahrscheinlich so 15 Minuten zuhören und dann nicht mehr. Ja? Mhm. Was ich noch dazu erlebe, und das haben wir auch nie gemacht, es gibt ganz oft den Versuch der Digitalisierung von Angeboten für Auszubildende. Das sind dann Apps oder sonst irgendwas. Und man unterschätzt deren Medienkompetenz gewaltig. Also eine App auf einem Handy von einem Auszubildenden, die hat eine Halbwertszeit von circa 7 Minuten, wenn er oder sie überhaupt runtergeladen hat. Also wir müssen hier nicht über den Traum nachdenken, dass die jemand nutzen würde. Das passiert nicht. Ja? Ja, muss die Auszubildenden dort abholen, wo sie sind, in den Lebensbereichen, in denen sie sich bewegen. Das bedeutet zum einen Präsenz, das bedeutet zum anderen aber tatsächlich soziale Medien. Wir betreiben Instagram-Kanäle für die Auszubildenden, wir betreiben TikTok-Kanäle für die Auszubildenden, WhatsApp-Gruppen und so weiter und so fort. Und siehe da, das funktioniert ganz prima, weil das ist ein Ökosystem, in dem sie bereits unterwegs sind. Und das ist sicherlich auch was man im Arbeitsschutz etc. machen kann. Dieser Generationenwandel, den wir da erleben, da stelle ich einfach fest, dass da ziemlich viel gerade fälschlicherweise miteinander verknüpft wird. Also der Spiegel hat gerade geschrieben, die Generation Z begehrt auf und fordert die 4-Tage-Woche. Das stimmt nicht. Das war nicht die Generation Z. Nee,
dann habe ich es auch nicht so in Wahrnehmung.
Das ist einfach falsch. Ja. Und es ist schlecht, weil das führt zu einem Bashing dieser Zielgruppe. Ja. Ich glaube, was die gerne möchten, das war aber übrigens bei jungen Menschen schon immer so, die würden ganz gerne akzeptiert werden und ernst genommen werden. Und genau darum geht's halt auch. Ja. Und ja, die haben einen anderen Blick auf Work-Life-Blending. Nicht Balance, sondern Blending. Also wie kriege ich denn eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich arbeiten kann, weil ich gerade leistungsfähig bin, auch meine Arbeit erledigt. Aber wo brauche ich vielleicht auch einfach Zeiten für mich? Und das ist ganz, ganz schwierig aus dem Kopf von, sagen wir mal, steuernden Organen in Unternehmen rauszubekommen. Denn man sagt immer, Leistungsgesellschaft 90er Jahre ist vorbei und so weiter und so fort. Mhm. Aber die Führungskräfte von heute, die heute die Steuerung von Organisationen verantworten, die haben bei diesen Führungskräften aus den 90er Jahren gelernt. Ja. Und auch du und ich, wir haben wahrscheinlich nicht alle Eigenschaften unserer Eltern über Bord geworfen. Ja? Also ein bisschen was ist davon da. Und das merkt man jetzt gerade in diesem neuen Normal, dieses New Normal, das sich ergeben hat. Auch durch Corona, aber auch durch, dass es ohnehin überfällig war, ganz, ganz extrem.
Okay. Ja, super, super spannend. Also gerade auch diese, weil es als Chance auch zu nutzen, ne? Also als Chance zu sehen, wie gestalten wir jetzt daraus und nicht als oder nur Bashing betreiben, so es ist alles so schlimm und nicht mehr so schön, wie es damals war, oder keine Leistungsgesellschaft mehr oder was da so alles auch im Wandel oder im Laufe ist. Wie kriegt ihr das gut hin? Du hast jetzt schon so ein paar Dinge auch gesagt, wie auf den Kanälen, auf denen sie unterwegs sind, wie TikTok, WhatsApp, sind das dann auch, also Kanäle auf der einen Seite, ne, dort, wo sie sich auch jetzt schon in ihren Ökosystemen befinden, und auf der anderen Seite braucht es diesen Schritt nicht mehr, sie auch für die bestimmten Themen wie Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz zu begeistern, weil sie da eh viel affiner für sind? Oder haben wir dann einfach mit dieser Generation vielleicht andere Herausforderungen im Bezug auf Arbeits- und Gesundheitsschutz? Was würdest du sagen?
Also man kann das tatsächlich ganz gut beantworten, denn seit circa 4 Jahren sinkt die Gesundheitskompetenz in Deutschland und in der EU im Allgemeinen.
Über alle Generationen?
Über alle Generationen hinweg, weil hinten sterben Generationen weg, ja, und vorne kommen welche nach, die Schwierigkeiten haben, Gesundheitskompetenzen zu erwerben. Und da kommen wir ans Thema, sagen wir mal, mediale Verfügbarkeit. Ja? Yeah. Also ein nicht unerheblicher Teil der Arbeit ist, dass wir tatsächlich gefragt werden, hey, was ist denn von der und der Ernährungsmethode zu halten? Was ist denn von der und der Diät zu halten? Was denkt ihr denn zu dem und dem Sport? Ja?
Ach, krass.
Und da waren am Anfang Sachen dabei, wo ich sagen muss, was ein Glück, dass die Leute fragen.
Oder hast du gedacht, das ist nicht euer Ernst?
weil ich finde, man muss dann, also man schenkt sich da ja gegenseitig Vertrauen. Mhm. Ja. Und das geht sogar noch eins weiter, rein theoretisch, und deswegen bestehen wir auch teilweise auf Präsenz. Die Auszubildenden müssen die Menschen kennenlernen, die mit ihnen dann zusammenarbeiten. Mhm. Ja?
Also es ist tatsächlich ein Wissensthema auch.
Es ist ein Wissensthema.
Okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Und ich will aber trotzdem diese Generationen in Schutz nehmen. Also wenn dein Hauptinformationsmedium soziale Medien sind, und da kann jeder reinschreiben, was er denkt und meint und will, und es gibt da keine echte Kontrolle, dann kannst du auch ganz schnell anfangen, ganz schön großen Mist zu glauben. Im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz, glaube ich, ist Aufklärungsarbeit nötig. Denn wie wird es denn erlebt? Erlebt wird es als, ja, das ist eine Regel. Das muss man so machen. Ich muss mir einen Helm aufziehen und so weiter. Aber eigentlich liegt da eine riesige Chance, weil also die medialen Verfügbarkeiten zu zeigen, was eigentlich passiert, wenn man keinen Helm auf hat und dann doch mal was aus dem Hochregal runterkommt. Ja, nee. Die sind da, und das ist eindrücklich, um ehrlich zu sein. Ja?
Ja, jetzt muss ich doch wieder drüber nachdenken, dass wir doch noch mit TikTok jetzt beistarten. Wir diskutieren das ja regelmäßig. Ja.
Ich glaube, Arbeitsschutz hat ja eine wahnsinnig lange Historie.
Ja.
Und die ist auch sehr gerechtfertigt. Und ich achte das sehr, denn da könnten wir uns teilweise in anderen Bereichen richtig was von abgucken. Ja, also was Leitfadenkonformitäten angeht, Prozesse angeht, Qualitätsmanagement auch angeht. Das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil. Aber es braucht natürlich immer auch die richtige Senderkompetenz dahinter. Und diese Senderkompetenz, das ist genau das, worum es aber gar nicht nur in der Generation Z geht, auch in meiner Generation Y, ja, oder in der Generation X geht es genauso darum. Auf welchen Kanälen erreiche ich die Menschen? Wie werde ich wirklich relevant? In der Systemtheorie spricht man von der Irritation der eigenen Umwelt. Und das macht Sinn. Dazu noch abschließend bei der Generation Z. Es gibt Untersuchungen, aber eher aus der Marketingforschung, dass 40% der heute 16- bis 23-Jährigen eine Information nicht von einer Werbung unterscheiden können.
Wow, okay.
Und das ist natürlich, krass, ja. Ja, das ist ein Problem, würde man sagen, ja. Denn das Schlimme ist, da passiert was Schlechtes, an dem keiner schuld ist. Also Werbung will ja niemanden trügerisch überlisten, dass man was kauft.
Aber es hat einen Unternehmenszweck.
Also es hat einen Unternehmenszweck. Deswegen lasse ich vielleicht ein paar relevante Informationen weg. Ja? Also nein, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Das kommt meistens nicht.
Weil nur Nutella kann ich auch nicht essen.
Ja, genau. Nutella kann eine einzelne, sehr seltene Ernährungsform bei Sportlern sein, aber es ist keine Sportlernahrung.
Ja, okay,
also diese Sachen gehören damit rein. Und ich finde, wir schulden es dieser Generation, ihnen die Möglichkeit zu geben, nachzufragen und ihnen ein Umfeld zu bereiten. Also Vertrauen schaffen, Verletzlichkeit zeigen, Verantwortung übernehmen. Das sogenannte psychologische Dreieck. Ja? Und damit eigentlich eine Art, großes Wort, Habitat zu machen, wo diese Generation interagieren kann und sich die Informationen nimmt, die sie braucht, aber auch frei sagen kann, das interessiert mich gerade überhaupt nicht, was du hier erzählst. Ja? Und das ist auch in Ordnung, dass es so ist. Das sind Menschen. Das ist nicht irgendwie eine witzige Rasse im Zoo, die man anguckt und jetzt mit HR-Regeln bearbeitet. Das klappt so nicht. Und das ist ein riesen Fehler, der da gerade gemacht wird.
Ja, okay. Was würdest du denn, die meisten, die jetzt hier zuhören, sind irgendwie Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Arbeitsschutzexperten. Ich glaube, da ist so das erste Mal jetzt auch das Thema ESG-Kriterien nochmal sehr deutlich geworden jetzt in unserem Gespräch. Jetzt auch der Blick nochmal auf die Auszubildenden oder eben auch diese Generation. Was würdest du denen mitgeben, um, ich sag mal so, auch so ein bisschen zukunftsgewappnet zu sein, ne? Oder eben auch aufmerksam zu sein und auch vielleicht so ein bisschen an Handlungsempfehlungen eben auch an diesen Punkten, gut umzugehen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es gibt schon eine Notwendigkeit, was zu tun. Gleichzeitig muss ich sagen, es beginnt wahrscheinlich bei einem selber, sich mal zu hinterfragen, versuche ich mich wirklich auf diese Generation einzustellen oder versuche ich einfach nur einen Haken an meine Checkliste zu machen? Habe ich dem gerade eine Unterweisung gegeben, ja oder nein? Also hat der das wirklich hat er das gelernt jetzt oder hat er das verstanden? Das ist ja ein gewaltiger Unterschied. Wenn jemand verstanden hat, warum Arbeitsschutz so gemacht wird, wie er gemacht wird, dann wird er das sein Leben lang tun. Wenn er es gelernt hat, dann wird er es ab und an auch ganz geflissentlich mal vergessen. Genauso wie bei mir im Übrigen auch. Ne? Ich bin ja kein Gesundheitsprophet oder sonst irgendwas. Also so funktioniert es nicht. Das war die eine Seite. Die andere Seite, die ich sehr spannend finde, man sollte überhaupt nicht unterschätzen, dass in dem Thema ESG-Kriterien und dem Thema Auszubildende, beziehungsweise, sagen wir mal, Young Professionals, nennen wir sie mal, eine gigantische Chance liegt und überhaupt kein Risiko. Ja. Erstmal ESG und Arbeitsschutz. Es gibt so eine Art Bermuda-Dreieck und das besteht zwischen General Management, C-Level, Geschäftsführung, HR und meistens Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Nachhaltigkeitsmanagement. Nachhaltigkeitsmanagement, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, sehr leitlinientreu, sehr prozessual, sehr auf die Verhältnisse ausgerichtet. HR, der einzige Spieler im Unternehmen, der eine riesige Macht besitzt, nämlich das Verhalten von Mitarbeitenden zu beeinflussen. Ganz oft prallen HR und die Prozessjungs, nennen wir es mal so, ganz übel aufeinander. Dabei würden sie, wenn sie feststellen würden, ey, das sind super sinnvolle Prozesse, die sind wichtig, diese Verhältnisse, und wir adaptieren jetzt noch das Verhalten mit, etwas erreichen, was einen massiven Einfluss auf die Geschäftsführung und auf das General Management bringen würde, weil die feststellen würden, oh, da passiert ja richtig was. Da funktioniert ja richtig was. Und es würde beide Positionen im Unternehmen vollkommen zu Recht in das Licht rücken, wo es hin muss. Also weg von der verwaltenden Position. HR macht ganz viel Verwaltung und auch Arbeitssicherheit macht viel Verwaltung hin zur Gestaltung, zur aktiven Gestaltung des Arbeitsumfeldes und der Menschen, die darin leben. Mhm. Und das ist eigentlich eine der größten Chancen. Und wenn ich jetzt sagen will, wer macht mir das denn? Dann gibt es ein tolles Thema, da können sich alle Generationen eigentlich immer einigen, nämlich Gesundheit. Gesundheit finden Menschen im Allgemeinen ganz gut und auch wichtig. Ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass wir alle irgendwo ein kleines Ego zwischen Augen und Nase sitzen haben. Ja. Und Auszubildende können in meinen Augen gnadenvolle Multiplikatoren sein für das Thema Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, gesunde Arbeit. Das machen wir auch. Wir bringen Auszubildenden Projektmanagement bei, damit sie selber Projekte aufsetzen können im Bereich gesunde Arbeit. Und die Frage wäre, warum sollen sie das nicht auch im Bereich Arbeitssicherheit tun?
Ja.
Letzter Satz, weil du gesagt hast, vielleicht müssen wir doch TikTok lernen. Ich würde jemanden fragen, der es schon kann. Und das sind meistens Auszubildende oder Young
Professionals. Ja, ich hätte jetzt mehr für Wandelwerker.
Ja, genau.
Okay. Also in den Unternehmen machen wir das, hatten wir das tatsächlich auch genau so. Frag die.
Ja, genau.
Macht's mit denen, ne? Aber ja,
ja. Nichts erreichen. Und die machen coolen Content, ja. Mhm. Das kann man echt nicht anders sagen.
Und ja, die wissen, wie es geht. Die wissen, jeder weiß von denen, wie man Videos schneidet, ne?
Genau.
Die
schneiden die Videos auf dem Handy. Und die schneiden sie mit einer App, die sie irgendwo gefunden haben.
Schnell.
Ja, und genau. Und wir haben vorher erstmal, also wenn es richtig umläuft, einen Einkaufsprozess angestoßen.
Ja. Also dann machen die da zwei, drei Effekte drauf, ne? Und denkst so, wow.
So. Also deswegen können wir nicht bitte Experten und Expertinnen Experten sein lassen und es halt nutzen. Die Zukunft von gesunder Arbeit liegt im Management dessen und im Nutzen dessen und nicht im selber machen. Das ist schwierig bis unmöglich bei den Mengen an Menschen, die für diese Aufgaben in Unternehmen vorhanden sind.
Ja, sehr, sehr cool. Ja, schönes Schlusswort. Ja, Bastian, vielen, vielen Dank für das Interview. Hat mir wieder sehr viel Freude gemacht und ich glaube, da war eine ganze Menge jetzt auch für uns als Arbeitsschutzexperten mit dabei. Freue mich aufs nächste Wiedersehen und danke, dass du da warst.
Ja, ich danke dir ganz herzlich. Ich finde übrigens großer Doppeldaumen für den Podcast. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es gemacht wird. Und ganz offen, wer mit mir diskutieren will und sagt, das ist totaler Quatsch, sehe ich ganz anders. Oder sagt, okay, wie macht ihr das denn? Gerne mal auf LinkedIn Move GmbH angucken. Natürlich followen. Ja, oder aber auch nach mir suchen und mich anschreiben. Ich glaube, mein Job besteht daraus, miteinander einen Dialog zu führen und gute Lösungen zu finden. Das mache ich super, super gerne. Also deswegen, ich freue mich auf alle weiteren Kontakte an. Danke.
Gerne. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.